Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Lora. Ihr hört Radio Lora 92.4 und das ist der eine Weltreport. Ich bin schon sehr gespannt auf die Sendung. Heute werden wir über die doppelte Staatsbürgerschaft sprechen und ja, über das Gesetz, das am 27. Juni 2024 in Kraft getreten ist, nämlich das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Und dazu habe ich heute ja, im Studio zu Gast Frau Ana Melva Pérez. Ja, sie ist Anwältin hier in München aus Peru und kennt sich sehr gut aus. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Ana Melva Pérez. genau, vielleicht um zu beginnen, möchten Sie sich einfach mal kurz vorstellen. Klappt, glaube ich, besser, wenn ich das mache, als wenn
Ja.
ich das mache.
Vielen Dank, Herr Kevin Katzig, für die Einladung. Ich bedanke mich so sehr für das Interview bei Radio Lora mit dem Programm Eine Welt Report. Ja, ich heiße Ana Melba Pérez de Breitschow und bin Rechtsanwältin und Psychologin. Ich lebe seit 20 Jahren hier in München und ich bin mit einem deutschen Mann verheiratet und ich habe einen Sohn. Ich habe den Titel Masterlegum erworben, da ich ein Aufbaustudium für deutsches Recht und nach deutschem Recht und nach europäischem Recht an LMU, an Louis-Maximilian-Universität in München abgeschlossen habe. Ich arbeite seit mehreren Jahren eine deutsche Kanzlei und ich und meine deutsche Kollegin haben wir uns spezialisiert in verschiedene Rechtsgebiete, zum Beispiel Internationalrecht, Familienrecht, Migrationsrecht, Strafrecht und.
Und dabei geht es vor allem immer um Zusammenhänge zwischen Deutschland und Peru, und
Ja, genau.
deutsches und peruanisches Recht, oder?
Ja,
Das sind so
genau.
die Schwerpunkte.
Der Schwerpunkt, genau. Schwerpunkt ist natürlich bei mir also peruanisches Recht und auch spanisches Recht. Ich habe auch spanisches Recht studiert. Allerdings fehlt noch eine staatliche Prüfung zu schaffen und dann kann ich Mitglied der Rechtsanwaltskammer in Madrid sein auch. Aber ich bin so froh, weil ich in meinem Bereich arbeiten darf, ne, seit langen Jahren. Und allerdings, ich bin auch Referentin bei einem Verein, ja, den Donamobile heißt. Also das ist ein Verein, der die Rechte Frauen vertritt hier in
Hier
München.
in München, okay.
Ah, genau.
Ja. Und da geht es auch vor allem um peruanische Frauen oder
Es gibt
allgemein?
also Frauen aus der ganzen Lateinamerika, so zum Beispiel Venezolanerinnen, Kolumbianerinnen, Frauen also aus Lateinamerika. Also prinzipiell ist eine nette Gruppe, wo ich als Referentin arbeite. Ich biete an viele Vorträge in verschiedenen Fächern, zum Beispiel Jura oder Sozial, Probleme, psychologische Probleme auch. Ist ganz nett, diese
Bereich
nette Gruppe zu führen.
Bildungsarbeit so ein bisschen.
Ja, genau, so ist das.
Ja, spannend. Sehr schön, dass Sie heute da sind und dass wir von
Vielen
Ihrer Expertise profitieren können. Und
Dank.
wir reden ja heute vor allem über das neue Gesetz,
Danke
das am 27. Juni 2024, hatte ich vorhin erwähnt, in Kraft getreten ist zur Modernisierung der Staatsangehörigkeit. Und damit ist jetzt in Deutschland sozusagen die doppelte Staatsbürgerschaft möglich. Genau, was hat sich denn mit diesem Gesetz geändert? Warum war die doppelte Staatsbürgerschaft davor nicht möglich? Was ist jetzt neu mit dem Gesetz? Vielleicht fangen wir so mal an.
Genau. Prinzipiell, wir begrüßen, ne, das neue Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Es erfüllt die Erwartungen von vielen Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt. Zum Beispiel von türkischen, europäischen oder lateinamerikanischen auch Staatsbürger, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und Deutsche werden wollen. Was sie gesagt haben, es ist richtig. Also das neue Gesetz zur Modernisierung der Staatsangehörigkeit ist ab 27. Juni in Kraft getreten. Ja. Und das heißt, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Prinzipiell, das ist das Ende des automatischen Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit. Das heißt, deutsche Staatsangehörige, die eine weitere Staatsangehörigkeit erwerben, verlieren nicht automatisch ihre deutsche Staatsangehörigkeit.
Also so war das früher immer sozusagen, wenn dann ja eine Person aus Peru zum Beispiel hier in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt hatte, musste diese Person ihre peruanische Staatsbürgerschaft aufgeben sozusagen.
Ja, genau.
Und ich glaube, es war auch oft damals so, dass es diese Optionspflicht gab, zumindest für Jugendliche hier in Deutschland mit Eltern aus unterschiedlichen Ländern. Und die mussten sich dann ab einem bestimmten Jahr für eine Staatsbürgerschaft entscheiden, entweder die deutsche oder eben dann die aus dem Ausland. Ja, und das hat sich jetzt geändert eben, genau.
Jetzt hat sie wirklich geändert und wir freuen uns so sehr darüber. Ne? Anderes Thema ist die Beibehaltungsgenehmigung. Zum Beispiel, es gibt keine Genehmigung mehr erforderlich, die deutsche Staatsangehörigkeit behalten zu dürfen, wenn man eine andere Staatsangehörigkeit annehmen will. Also früher zum Beispiel die Deutsche oder die Peruaner zum Beispiel, die Deutsche werden wollen, mussten auf ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft abgeben oder verzichten natürlich. Und was hat das bedeutet? Natürlich, sie waren nicht mehr Peruaner und Peruanerin und sie haben ihre zivile und politische Rechte verloren. Und sie mussten, damit sie die Status als Peruaner bleiben können oder behalten können, sie mussten eine Beibehaltungsgenehmigung Antrag stellen. Und normalerweise dieser Prozess war so schwierig, so kompliziert, war teuer und also es hat es nicht gelohnt. Lange bürokratische
Prozess.
Wie immer und leider hat es nicht geklappt. Aber jetzt, also die Leute, also sie brauchen nicht mehr, die Menschen brauchen nicht mehr diese Beibehaltungsprozess zu führen. Also es ist total nicht mehr, also es ist wirklich auch eine gute, ne? Ja. Eine Änderung
genau,
des Gesetzes.
Also sozusagen eine Erleichterung einfach,
eine Erleichterung.
Weil es jetzt möglich ist, zwei Staatsbürgerschaften parallel zu haben.
Ja, genau. Genau, so ist das. Und anderes Thema ist auch diese Optionspflicht, die Sie gerade gesagt haben. Also prinzipiell früher Ausländereltern, die hier also leben, mussten ständig 8 Jahre mit der Familie hier leben. Und wenn ein Kind zum Beispiel auf den Weg gekommen ist, mussten sie warten, also bis das Kind volljährig ist, damit er entscheiden kann, aha, entweder bin ich Deutscher oder ich bin Peruaner oder ich bin Türkischer oder ich bin lalala. Aber jetzt ist es nicht mehr da. Also automatisch, also die Kinder dürfen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, solange die Eltern mindestens 5 Jahre hier leben. Also Ausländereltern. Ich spreche über Ausländereltern. Ne?
Ja.
Und dann sie kriegen automatisch diesen Status als deutsche Kinder. Ne? Aber natürlich müssen sie einen Einbürgerungsantrag auch stellen und die ganzen Produkte die machen und dann es ist einfach jetzt, genau, einfacher als früher.
Einfacher als früher, ja. Genau. Und es sind auch sehr viele Leute betroffen, glaube ich, oder? Oder können Sie das in Zahlen fassen, wie viele Leute jetzt von dieser neuen sozusagen Gesetzesnovelle betroffen sind und ja, für die sich was jetzt geändert hat auch?
Genau. Meine Schätzungen sind prinzipiell 12.000 Millionen. Menschen betroffen.
12 Millionen.
Es sind 12 Millionen.
Ja.
Das sind wirklich viele Leute. Sie haben seit langer Zeit natürlich für das Gesetz, also auf das Gesetz gewartet und jetzt natürlich, ja, es ist einfach jetzt anders. Ne?
Ja. Also 12 Millionen Leute in Deutschland.
In Deutschland, nur in Deutschland.
Die sozusagen jetzt auch vor der Frage stehen, kann ich, oder die teilweise eben ihre alte Staatsbürgerschaft aufgegeben haben und jetzt nur noch die deutsche haben und jetzt wieder vor der Frage stehen, okay, kann ich vielleicht meine alte zurückbekommen?
Natürlich.
Oder auch eben die, die Sie genannt haben mit der Optionspflicht, die eben jetzt leichter entscheiden können oder zwei Staatsbürgerschaften behalten können.
Genau.
Ja, also doch sehr viele, wenn man bedenkt, dass in Deutschland ja knapp über 80 Millionen Leute leben. Ja. Ja, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, Sie begrüßen dieses neue Gesetz. Sie haben sich lange dafür eingesetzt, dass es eine Veränderung gibt. Sie sind in gewisser Weise natürlich auch irgendwie davon betroffen, weil Sie ja aus Peru sind und inzwischen hier leben. Wie ist es dann dazu gekommen oder ja, welche Gründe haben dazu geführt, dass das Gesetz jetzt geändert wurde?
Als wir einfach erfahren haben, diese Schwierigkeiten für Peruaner, Peruaner oder allgemein Ausländer, die natürlich Deutscher werden wollten. Also diese, ja, lange Bürokratie, viele Voraussetzungen oder Verschaffungen des Voraussetzungen selber. Wir dachten, aha, und wieso sollten einige, also zum Beispiel, Menschen auf ihre Staatsbürgerschaft verzichten. Komischerweise dieses Thema oder dieses Problem hatte nur 4 Länder. Also was wir natürlich erfahren haben, zum Beispiel Leute aus Peru, aus Kolumbien, aus Panama, aus Paraguay, haben es erfahren. Aber andere Latinos haben es nicht erfahren. Wir dachten, wieso dieser Unterschied? Wieso nur 4 Länder? Wieso nicht andere Länder? Natürlich, diese Ausgabe hat lange Zeit bedeutet für uns, weil wir müssen natürlich viel ständig, also mit Kontakt mit anderen Leuten zu haben. Und natürlich, wir haben registriert Daten, Erfahrungen, Geschichte und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich gedacht, also wir werden lieber gründen eine Komitee, also Leute, die interessieren sich an das Thema. Und so war das. Also zunächst bestand das Komitee nur 3 Personen.
Also hat sehr klein angefangen.
Ja, genau.
Vielleicht darf ich noch kurz nachhaken, warum war das jetzt nur in diesen 4 Ländern so? Also in Kolumbien, Peru und so. Dass da war diese doppelte Staatsbürgerschaft nicht möglich, aber in anderen lateinamerikanischen Ländern schon. Das ist ja etwas seltsam.
Aber seltsam, genau. Also wir haben, wie gesagt, Erfahrung, wir haben auch Informationen gesammelt und auch wir haben gelernt, auch die Grundlage dieses Länder. Und es steht bei die Verfassung. Also das ist ein Thema der Verfassung, Verfassungsrecht. Also bei der Verfassung in Peru, Kolumbien, Panama und Paraguay, ist das, dass die ungesprüchliche Staatsbürgerschaft ist zu verzichten.
Okay.
Also es ist einfach. Also es ist prinzipiell, ja, die Verfassung also schützt nicht diese Grundrechte der Personen.
Also es ist einfach der Verfassung möglich, die Staatsbürgerschaft aufzugeben.
Aufzugeben. Aber in anderen Ländern nicht. In anderen Ländern es ist also nicht dankbar. Also sie schützen einfach die langen Leute, die sagen nee. Also nach zum Beispiel mexikanischem Recht oder nach bolivianischem Recht und so weiter, also die langen Leute dürfen nicht auf ihre Staatsbürgerschaft verzichten. Es ist einfach so. Es gibt, das sind andere Kriterien, andere Grundlage, aber so ist das.
Und das waren dann sozusagen Ausnahmefälle, die für bestimmte Länder davor schon eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich gemacht haben. Aber für Peru zum Beispiel eben war es einfach nicht möglich aus diesen Verfassungsgründen.
Genau.
Und das ist eben eine sehr ungerechte Situation im Grunde. Und das hat dann dazu geführt, dass sie aktiv geworden sind und dieses am Anfang sehr kleine Komitee gegründet haben mit 3 Mitgliedern.
Ja, genau. Also von Anfang waren wir 3. Aber ich muss extra betonen, stimmt, diese Ausnahme hat uns im Prinzip irritiert. Ne? Wir dachten, wieso nur 4 Länder, wieso nicht andere Länder? Und also klar, also Mitglied zum Beispiel, Menschen aus Schweiz dürfen auch doppelte Staatsbürgerschaft zu, also dürfen zwei Staatsbürgerschaft haben und Mitglieder von der EU auch.
Ah, ja.
Und es gibt natürlich Ausnahmen, also wegen dieser Beibehaltungsprozess dürfen auch die Leute die ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten und also die Ausnahme, die ich gerade, also
Schweiz, EU,
und für diese, also diese Ausnahme, wo die Länder zum Beispiel erlaubt ist, die Staatsbürgerschaft zu verzichten, das war also als Ausnahme, also es gibt, es gab also als Ausnahme die doppelte Staatsbürgerschaft, aber jetzt ist anders. Das Gesetz hat im Prinzip alles reguliert jetzt. Also alle dürfen doppelte Staatsbürgerschaft haben und mehr Staatsbürgerschaft haben. Im Prinzip, wir haben immer es uns gewünscht. Ne?
Okay. Also eine Gleichstellung.
Eine Gleichstellung, genau, eine Gleichstellung. So ist das.
Ja, und wie sind Sie dann vorgegangen mit Ihrem Komitee oder wie haben Sie dafür gearbeitet, dass dieses Gesetz geändert werden würde.
Ja, wie gesagt, zunächst bestand das Komitee nur aus 3 Personen. Aber mit dem Lauf, wir dachten, okay, drei Leute sind ja so wenig, wir müssen mehr Mitglied haben. Und wir haben ständig zum Beispiel Kampagne geführt bei unserer peruanischen Veranstaltung. Ich spreche jetzt über Peru. Mhm. Es gibt hier also unseren Nationalfeiertag oder es gibt bestimmte Jubiläum. Also die langen Leute treffen sich an einem bestimmten Ort, sie feiern etwas. Und bei dieser Gelegenheit haben wir immer gesprochen mit den Leuten, wissen Sie, es gibt auch momentan dieses Thema, können wir uns unterstützen. Wir haben immer gesammelt, zum Beispiel Unterschriften. Ne? Wir haben zum Beispiel ein Formular gemacht und dann haben wir geschrieben, ja, zum Beispiel, ich bin für die Änderung des Gesetzes. Mhm. Und die Mehrheit wollte einfach haben, ja, toll, das ist super, wir können es machen. Also wir waren so aktiv, prinzipiell, und dann wir haben Artikel geschrieben und wir haben kontaktiert auch mit Adger Bornetta bei Landstadt hier in München. Mhm. Und dann waren in Berlin auch, Kontakt mit Adger Bornetta gehabt. Und auch wir haben, wie gesagt, also mit vielen Behörden gesprochen, auch mit unseren auch, also zum Beispiel Peruanische Botschaft hier in Berlin, also in München. Also wir haben im Prinzip verbreitet diesen Bedarf, also die Änderung des Gesetzes. Und
bekannt gemacht, unter mehreren Leuten Unterschriften gesammelt und
so
einfach mehr Unterstützung auch generiert, oder?
Also hier in Deutschland haben wir es gemacht, in Peru auch natürlich. Wir haben auch ständig viele Artikel geschrieben auf Spanisch. Wir haben auch kontaktiert mit peruanischer Gabonetta, peruanischer Minister und Ministerin. Wir haben darüber gesprochen mit Rechtsanwaltskammer in Lima. Also wir waren ständig immer, wie gesagt, aktiv. Damit, prinzipiell war von Anfang ein Tabuthema. Mhm. Viele hatten Angst davor, vor der Konsequenz vielleicht, wenn ich aktiv bin, vielleicht verliere ich auch meine deutsche Staatsbürgerschaft. Nee, lieber nicht. Also es gab immer solche Ängste. Gab Ängste. Aber jetzt, Gott sei Dank, ist nicht mehr da. Und die gute Sache war, weil wir es verbreitet haben, im Laufe der Zeit kamen andere Landsleute aus anderen Ländern, wo sie auch diese Probleme haben. Mhm. Zum Beispiel Leute aus Holland, Norwegen, Luxemburg, China, Japan. Also es gibt prinzipiell also viele Länder, die betroffen waren von dieser
Diskriminierung bei der doppelten Staatsbürgerschaft.
Ja, im Prinzipiell da, obwohl in diese Länder diese sie wollten nicht also mehrere Staatsbürgerschaft haben, sie wollten nur eine Staatsbürgerschaft. Und dann wir dachten, wieso? Also wie gesagt, es gibt viele Länder, die diese liberaler sind jetzt und die Wirtschaft braucht auch gute Köpfe. Ne? Also wir brauchen auch gute Fachleute und als Fachmann, als Fachfrau oder egal, also wir wollen diese Flexibilität hin und her zu kommen, also immer, also dieses Gefühl zu haben, dass wir zu Hause sind.
Ja.
Also wenn wir einen deutschen Pass haben, natürlich wir denken, bin ich auch zu Hause. Mhm. Ich habe hier meine Familie, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Freunde, ich habe meine Arbeitskollegen, also das Gefühl ist anders. Ne?
Mhm. Ja, Sie haben gerade auch schon die Angst erwähnt, die am Anfang bestimmte Leute hatten, überhaupt sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil sie vielleicht dachten, wenn ich da aktiv werde, dann verliere ich vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft, dann mache ich lieber nichts. Mhm. Und genau, also das spielt da alles mit rein.
Ja.
Erklärt das auch so ein bisschen Ihre Motivation oder Ihre Leidenschaft, sich da zu engagieren, weil es klingt ja doch, Sie arbeiten als Anwältin und parallel als Psychologin auch. Und haben da dann wahrscheinlich auch viele Geschichten in die Richtung gehört. Aber ja, ist das so der Grund, der sie da angetrieben hat, auch parallel zur Arbeit eben noch so aktiv zu sein?
Ja, weil ich im Prinzip selber betroffen bin. Also immer noch, weil ich habe Gott sei Dank meinen Einbürgerungsantrag gestellt, aber ich habe mich gefühlt, ich habe mich diskriminiert. Also jemand dachte, ja, aber mehr, du kannst alles machen, du bist Rechtsanwältin, aber wieso hast du noch nicht deine deutsche Staatsbürgerschaft bis jetzt? Ich habe gesagt, nee, aber ich muss an meine ursprüngliche peruanische Staatsbürgerschaft also verzichten. Ich will es nicht. Wir müssen einfach kämpfen. Also das Gesetz ist nicht ewig. Also die verschiedenen Gesetze sind nicht ewig. Mhm. Es gibt diese wegen die sozialen Gründen, wegen die kulturellen Gründen, wegen alles können wir sagen. Nein, viele haben gesagt, nee, es geht nicht. Du bist wirklich ich glaube es nicht. Ich habe Angst. Viele haben gesagt, ich habe Angst. Nein, ich will nicht meine deutsche Lied. Aber sie haben als Anonym trotzdem uns also ein bisschen geholfen. Ne? Mhm. Also er muss ehrlich sein. Wir hatten Glück gehabt. Also viele waren solidarisch mit uns. Aber ich habe immer gesagt, unsere Macht ist die Kenntnisse. Also wenn wir etwas herrschen, also Kenntnisse, also es ist einfach nicht kompliziert. Also meine Erfahrung war auch, weil ich beim peruanischen Parlament lange Zeit gearbeitet habe, ich kenne das System. Wie läuft das, wenn jemand einen Entwurf erstellt und dann können wir also einfach mit der Abgeordneten darüber sprechen und wir können einfach arbeiten, einen Abschluss als Volontär und so weiter. Also diese Knockout haben mir, ich glaube, viel geholfen. Und ich habe einfach getan, diese Erfahrung mit unserer Gruppe. Und alle hatten wir auch das gleiche Konzept, das gleiche Idee, das gleiche Mentalität. Und deswegen, ich glaube, wir sind so weit gegangen. Und als Dauer, natürlich, aber wir sind immer auf Dauer auch. Ne? Ja, ich glaube, es ist wichtig.
Ja. Eine wichtige Kraft, die damit mit angetrieben hat.
Ja, stimmt.
Und was würden Sie sagen, hat dazu geführt, dass, dass es zu der Gesetzesänderung kam? Mhm. Also gab es da irgendwie einen Mentalitätswechsel? Mhm. Haben bestimmte Argumente überzeugt? Oder, ja, Sie hatten vorhin auch diesen Begriff erwähnt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. War das das Argument? Oder wie erklären Sie sich diesen Wechsel oder diese Gesetzesänderung?
Also prinzipiell, ich glaube, wir haben erfahren, also die Nachteile. Mhm. Also Menschen, die auf ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft verzichten, verlieren ihre zivile Rechte, politische Rechte. Und sie behandeln, zum Beispiel, ich spreche jetzt über Peru, also die Peruaner natürlich handeln sie auch ihre Landleute als fremde Menschen, also als Ausländer, obwohl sie wirklich Peruaner sind. Sie sind in Peru geboren natürlich, aber dieses Gefühl habe ich einfach gespürt auch. Die Leute, die mit mir darüber gesprochen haben, haben sie so traurig gefühlt. Ich habe gesagt, also als ich meine peruanische Pass und meine peruanische Ausweis aufgegeben habe, habe ich mich total traurig gefühlt, als ob wirklich tot wäre. Also, meine Dokumente haben immer für mich repräsentiert meine Wurzel, meine Eltern, meine Freude, meine Heimat, meine Erde, meine alles. Und dann, als ich bei der peruanischen Botschaft war, natürlich musste alles abgeben. Und dann in diesem Moment habe ich gedacht, was habe ich gemacht? Also seitdem ich es erfahren habe, viele haben mir gesagt, habe ich immer Depression gelitten, also Anzustände, weil ich habe mich gefühlt, nichts. Haben viele, besonders Frauen und Männer auch. Ne? Und bei mir war es so traurig. Wieso haben sie es gemacht? Wieso haben sie also nicht andere Weg gefunden? Aber es gab keine andere Weg. Nur das. Ja. Und natürlich, wir haben, ich glaube, verbreitet diese Nachteile. Also für die peruanische Behörde und peruanische Abgeordnete auch hier in Deutschland. Ne? Und wir haben gedacht, und wir verlieren auch unsere Identität. Also prinzipiell, die Identität ist unser Grundrecht, ist das Grundrecht der Person, ist die Basis. Ja. Also wieso sollten sie verlieren, die Identität? Ne? Und dann, ich glaube, dieses Konzept hat uns geholfen. Also wir haben, wie gesagt, diese Nachteile, ne? Also veröffentlicht gemacht, weil war, wie gesagt, viele haben sie danach geschimpft. Nein, das ist wirklich peinlich. Wieso sollte ich sagen? Ich bin eine Frau, die hier lange Zeit lebe. Aber sie waren trotzdem so traurig. Ne? Aber der Unterschied ist groß. Aber wenn Sie mit anderen Latinos sprechen, die es weit Pase haben, sie sind anders, sie sind locker. Ah, ich kann hier machen, was ich will, und dann fliegen nach meinem Land und dann machen. Also es gibt dieses Gefühl da wegen der Freiheit.
Ja.
Die Freiheit bedeutet alles auch. Ne? Und ja. Die Identität natürlich ist auch alles für die Menschen.
Ja, ganz konkret hat das dann eben für Betroffene aus Peru bedeutet, dass, wenn sie in die Heimat geflogen sind, dort zum Beispiel nur 3 Monate bleiben konnten, so wie eben auch Touristen aus Deutschland dann und dann wieder abreisen mussten, was natürlich zu vielen Komplikationen führt, wenn es irgendwie Fälle in der Familie gibt, Krankheitsfälle oder Erbschaftsfälle oder längere legale Prozesse. All das ist, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger geworden für diese Leute, die eigentlich von ihrer Identität her natürlich zu Peru gehört haben, aber einfach auf der legalen Ebene nicht mehr. Und damit, was Sie auch angesprochen haben, Identität, Freiheit. Also sozusagen dieser Entzug der Staatsbürgerschaft ist so ein bisschen auch der Entzug von Rechten und von Identität, der dann ja eben diese sehr praktischen Auswirkungen hat, aber dann auch die psychologischen Auswirkungen, die Sie ja geschildert haben, das Sicherheitsempfinden überhaupt betreffen.
Genau, so war das. Und klar, als wir, wie gesagt, es erfahren haben, wir dachten, nee, machen wir weiter, weil die Nachteile ist so groß. Zum Beispiel Leute, die eine Erbschaft in Peru haben. Also Eltern, die in Peru leben, sie sind gestorben und sie sind nicht mehr Deutsche, zum Beispiel, als sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben, natürlich verlieren die zivile Rechte, weil also besonders die Frauen nehmen an die Familiennamen von den Männern. Ne? Sie sind nicht mehr, also zum Beispiel Maria López Aguirre. Das ist also Vornamen, Familiennamen als ledig, aber es wird zum Beispiel nehmen an die Familien von ihrem Mann, zum Beispiel Müller, Maria Müller. Wie kann Maria Müller nach peruanischem Recht ihre Aussprüche, ne, also auf die Erbe oder das Vermögen ihrer Eltern zum Beispiel beweisen? Verstehen Sie? Es ist ein bisschen komplizierter.
Ja,
und also viele haben auch mir gesagt, ja, ich habe falsch gemacht, ich musste nicht auf meine Familienname verzichten, auch ich musste bleiben. Also Maria Vargas Romero zum Beispiel, also ich musste behalten. Es gibt wirklich viele Probleme. Also zum Beispiel, sie dürfen auch keine Konto, also bei verschiedenen Banken aufmachen.
Es ist fast
in Peru als Ausländer. Also die Leute, die Peruaner behandeln die Landleute auch, ne, als Ausländer. Also sind, wieso bist du hier? Du hast alles. Wieso willst du hier mehr Zeit bleiben? Und sie bezahlen zum Beispiel höhere Gebühr, wenn sie nach Machu Picchu fliegen wollen.
Touristen besuchen.
Viele, zum Beispiel, Probleme hatten, sie wurden als Touristen betrachtet und könnten begrenzt in Peru leben auch. Es waren nur 3 Monate. Also sie dürfen nicht mehr. Oder wenn sie mehr Zeit in Peru bleiben wollen, müssen sie 1 Euro oder 1 Euro pro Tag bezahlen.
Zum Beispiel, so eine Art Strafe, weil sie dieses Visum überzogen haben.
Ja, genau. Und zum Beispiel, es gibt natürlich solche Kinder, die Probleme haben mit den Eltern, sie sind doch krank. Und sie müssen bleiben mehr als 3 Monate natürlich, also 6 oder 7 Monate, und sie müssen diese 3 oder 7 Monate extra bezahlen. Und das ist auch ein bisschen Geld natürlich. Ein anderes Thema zum Beispiel, sie benötigen eine ausdrückliche Genehmigung der Nationalen Aufsichtsbehörde für Migration, um Rechtsakte zu unterzeichnen. Es reicht aus, die entsprechende Gebühr zu zahlen auch. Ne? Sie könnte nicht jedes Verfahren in jeder Institution des peruanischen Staates einleiten auch. Sie brauchen auch, wie gesagt, eine Genehmigung für alles.
Ja.
Für bürokratische,
bürokratische, legale Prozesse funktionieren eigentlich nicht mehr so wirklich. Oder funktionierten, bevor diese Gesetzesänderung eben.
Und anderes Thema, über die Bank haben wir gesprochen. Also sie zahlen nationale Steuer und Preise, wenn sie als Touristen bei den peruanischen Gebieten besuchen. Das ist, ich glaube, auch lächerlich, ne? Weil das, Sie kommen aus Peru, wieso sollten sie mehr Geld bezahlen? Mhm. Und also es gibt auch im, ja.
Also das ist da oft so eine, ja, sag ich mal, übliche Praxis, dass es, wenn es jetzt bei Machu Picchu ist, dass es sozusagen Preise für die Leute aus Peru gibt und dann Preise für Leute, die aus internationale. Dazukommen. Und oft sind die Preise eben für internationale Leute sehr viel höher, weil sozusagen gedacht wird, ja, sie kommen jetzt eben oft aus irgendwie Europa oder den USA und können dann eben auch mehr beitragen.
Genau.
Und die Leute aus Peru, denen wird dann eher ein Besuch von diesen Städten ermöglicht. Mhm. Genau, aber in solchen Fällen gelten dann eben auch eigentliche Peruaner und Peruanerinnen dann als Ausländer, wenn sie ihre Identität aufgegeben oder ihre Staatsbürgerschaft aufgegeben hatten.
Mhm. Ja, genau. Und anderes wichtiges Thema auch. Laut einer internationalen Organisation, es gibt mehr Frauen als Männer. Es gibt mehr Frauen als Männer. Mhm. Ja? Es gibt eine Statistik. Und zum Beispiel, wenn eine Peruanerin verheiratet ist, ne, mit einem deutschen Mann und sie hat auf ihre Staatsbürgerschaft verzichtet und plötzlich ist schwanger, sie gründet eine Familie, sie ist schwanger, sie kann nicht ihre peruanische Staatsbürgerschaft weitergeben auf ein Kind, verstehen Sie?
Weil sie sich schon aufgegeben
hat. Weil sie Deutscher ist. Mhm. Der Mann ist Deutscher, okay, sie ist Deutscher, aber sie kann nicht. Aber wenn sie Peruanerin noch wäre, sie kann ihres Kind ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft auch weitergeben. Mhm. Verstehen Sie? Es ist auch ein Nachteil, weil viele Familien haben natürlich drei Kinder, und dann, wenn die Kinder wachsen und sie wollen nach Peru fliegen, sie sind auch Ausländer. Mhm. Und sie wollen natürlich, weil sie kleine sind, wollen sie regelmäßig die Opa und Oma wiedersehen, die Familie in Peru, in ganz Südamerika sind groß. Mhm. Und dann, sie brauchen mehr Zeit in Peru bleiben, ne? Ja. Verstehen Sie? Und dann, sie sind nur einfach Ausländer auch, die Kinder. Ne? Mhm. Ich finde, dass es auch nicht in Ordnung ist. Es ist einfach, sie verlieren, wie gesagt, die zivile Rechte.
Ja.
Und das ist natürlich nicht optimal, natürlich. Das ist nicht, ne? Mhm. Es ist ein Recht, glaube ich. Mhm.
Ja, nun ist ja dieses neue Gesetz in Kraft und die Situation hat sich deutlich verändert. Wir hatten gerade viele Punkte angesprochen, die Richtung im Grunde Rechte geht, Zivilrechte. Mhm. Aber ich glaube auch, dieser wirtschaftliche Aspekt ist wahrscheinlich wichtig, oder? Weil es ja immer wieder gesagt wird, Deutschland ist ein Einwanderungsland und braucht Fachkräfte und muss irgendwie attraktiv werden für Fachkräfte. Hat das auch mit reingespielt oder war das auch wichtig für diese Gesetzesänderung? Wird damit erwartet, dass es leichter wird für Leute aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten? Was denken Sie?
Wie gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, auch wie andere Länder auf dem Weg, klar. Mhm. Aber ja, Deutschland ist sehr attraktiv, weil ja potenziell einen guten Ruf hat. Also viele gute Fachleute, also hier gibt es viele gute Unternehmer. Aber wegen dem Wissenschaftsthema, also Deutschland braucht natürlich gute Köpfe, ne? Also Fachleute oder Spezialisten, die hierher kommen wollen. Und sie wollen auch beeintragen, ihren Know-how. Ne? Sie wollen auch etwas machen. Aber wenn sie eine Begrenzung haben, hierher zu kommen, ist es schwierig. Mhm. Und natürlich, sie wollen auch prinzipiell auch mit anderen Kollegen zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Sie wollen auch, in Peru und die ganze Südamerika haben gute Rechercheure. Also, wie sagt man diese Einschätzung, diese Schatz, diese, die kommen auf die Natur, wie sagt man, wir haben spezialisiert für verschiedene Themen natürlich, aber hier in Deutschland haben sich entwickelt viele besonderes Thema für Industrialisierung zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja, es fehlt es in Südamerika. Deswegen viele junge Leute, wollen hierher kommen, damit sie einfach studieren können oder ein Abschlussstudium machen können und einfach sie wollen lernen von dem deutschen System, ne, und dann einfach zusammenarbeiten. Mhm. Und jetzt es gibt natürlich es ist eine ja internationale Rezession für die ganze Welt. Ich glaube, das ist wichtig, einfach.
Was meinen Sie mit internationaler Rezession?
Rezession leider ist ein Thema, ne? Ja. Also in Peru gibt es natürlich auch wie andere Länder. Also das Thema wegen der Rezession ist sehr aktuell. Ja, viele Geschäfte gehen in die Pleite, auch in Peru auch. Sie machen ständig zu, weil sie können nicht mehr verkaufen ihre Produkte. Mhm. Ne? Und die Sache mit dem Krieg, die Leute fühlen sich ein bisschen unsicher. Und sie brauchen natürlich neue Konzepte, neue Know-how. Und es gibt, wie gesagt, gute Köpfe, also gute Leute, ne? Die einfach hier in Deutschland auch etwas unternehmen wollen. Mhm. Und ich glaube, Deutschland braucht auch diese Leute. Ne? Mhm.
Ja, also das Argument, das ich so ein bisschen raushöre, ist, dass sozusagen der internationale Austausch einfach erleichtert, internationale Zusammenarbeit durch dieses Gesetz auch erleichtert wird. Oder genau.
Ja, genau. Ich glaube auch, also die europäische Wirtschaft basiert auf Liberalität. Mhm. Das ist klar, ne? Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die internationale Einwanderung notwendig ist, um den Wohlstand halten zu können. Im Laufe der Zeit haben sich wirtschaftliche und finanzielle Faktoren geändert. Deshalb war es wichtig, die Gesetze zur Einbürgerung von Ausländern zu modernisieren.
Genau, wir haben schon viele interessante Aspekte besprochen, was dieses Gesetz Neues bringt, und wollten jetzt noch mal so ein bisschen den Punkt der Integration ansprechen. Also es gibt ja Leute, die sagen, mit der doppelten Staatsbürgerschaft, da wird die Sache der Integration schwieriger oder Leute integrieren sich gar nicht, weil sie dann irgendwie ja so zwischen zwei Welten schweben und eben sagen, gut, wenn es hier nicht passt, dann gehe ich wieder zurück in das andere Land. Wenn es da nicht passt, dann wieder hier, und dass sozusagen dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht da ist. Sehen Sie das auch so oder erleben Sie das anders?
Nee, ich lebe anders, ich bin dagegen. Also prinzipiell, ja, es gab immer Kritik. Was ich etwas gehört habe, am 15. Juli 1990 gab es auch eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Prinzipiell, also jemand, der die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen sollte, musste mindestens 15 Jahre ständig hier in Deutschland leben. Aber nach der Änderung natürlich die Zeit wurde reduziert nur für 8 Jahre. Und jetzt natürlich mit dem neuen Gesetz 5 Jahre. Ne? Es gibt eine Entwicklung jetzt, ne? Eine positive Entwicklung gibt es jetzt. Natürlich gab es Kritik, also viele haben gesagt, ja, es gibt mangelnde Integration, wenn die Leute doppelte Staatsbürgerschaft haben, entweder bleiben sie hier ein paar Monate und dann bleiben sie in einem anderen Land. Und sie dachten auch, es gibt kaum Bekenntnis zum Land, weil sie kurze Zeit hier in Deutschland sind. Vielleicht können sie nicht gut integrieren auch. Und dieses doppelte Wahlrecht auch ist nicht gut. Also es ist einfach so. Prinzipiell gibt es immer Kritik, wenn eine neue Änderung des Gesetzes kommt oder von anderes Gesetz auch. Aber ich glaube, es ist umgekehrt. Also die Leute, die hier leben wollen, brauchen diese Zuständigkeit, also dieses Konzept, die hier auch zu Hause sind. Und wie können sie schaffen, wenn sie zum Beispiel gut integriert sind, wenn sie die deutsche Kultur erfahren und wie sie hier auch wählen können. Also ich schätze ein, dass es positiv ist, wenn die Leute diese Möglichkeit haben. Also jemand zum Beispiel, entweder ein Bürgermeister oder Abgeordneter oder Bundeskanzlei, also wenn sie zum Beispiel selber wählen können, ne, sie fühlen sich eine Teil des Gesellschaft auch. Mhm. Aber wenn sie nicht wählen, also wenn sie nicht hier wählen können, also sie fühlen sich also nicht zu Hause. Aha, mhm. Was mache ich hier nur als Besucher vielleicht oder keine Ahnung.
Aber ja, das ich glaube, ist interessant. Sie sagen, es ist genau andersrum. Sozusagen.
Andersrum, genau.
Dass eigentlich Integration erst funktionieren kann, wenn es auch eine ja, rechtliche Integration gibt oder sozusagen eine Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Ja, genau. Weil natürlich als deutsche Bürger haben die Leute Recht und Pflichten. Mhm. Und es ist immer wichtig, Pflichten zu haben. Also wenn Sie hier sind, als Deutsche natürlich müssen Sie auch natürlich, wie gesagt, beantragen. Ne? Also für die Gesellschaft, Sie müssen die Steuer bezahlen, Sie müssen natürlich also respektieren die Gesetze, das ist klar, die deutsche Kultur einfach erfahren. Aber diese Flexibilität zu haben, ist doppelte Staatsbürgerschaft für mich bedeutet viel. Mhm. Ne, weil ich fühle mich eine Teil der Gesellschaft auch. Mhm. Aber wenn ich keinen Pass, keine Ausweis habe, ich fühle mich nichts. Also bis ich keine Mitglied, keine, also ich würde mich, also ich fühle mich nicht gut integrieren. Mhm. Also ich sehe also diese Kritik, also ja, natürlich jeder hat recht ihre Meinung außer, ne? Aber im Prinzipiell bei mir ist umgekehrt. Also wir brauchen Wurzeln. Wir brauchen einfach, ne?
Wurzeln und Zugehörigkeitsgefühl.
Zugehörigkeitsgefühl.
Das auch auf der legalen Ebene Ausdruck findet, sozusagen.
Genau. Mhm. Und auch die Partizipation ist auch wichtig. Mhm. Partizipation, die Teilhabe auch. Mhm. Ich glaube, das sind drei Aspekte, die wichtig sind. Und wir werden es schaffen, nur wenn wir natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ne? Mhm. Ich glaube, ich sehe die Sache anders, einfach mhm. so. Ne? Und mhm. wie gesagt, viele Leute auch haben hier auch Kinder, Enkelkinder, oder sie kaufen auch Immobilien oder sie haben ein Unternehmen. Und natürlich, sie fühlen sich, also sie verbinden sich auch mhm. mit dem Land. Aber wenn sie keine. Also
kann ich erst die Möglichkeit haben, ein Unternehmen zu gründen beispielsweise oder ja.
Mhm. Genau, ich finde, dass es also eine gute Verbindung ist, wenn Sie richtige Bürger sind. Mhm. Also Sie müssen bezahlen Ihre Steuern, Sie müssen Pflichten haben, Sie müssen ja, Gebühren bezahlen. Prinzipiell ist es, ich glaube, ist sehr wichtig für eine die Entwicklung von, für eine Gesellschaft, ne? Mhm. Dass die Bürger einfach kooperieren können mhm. ne? mit dem Staat, mit dem Land. Ne?
Ja, mhm. sehr interessant. Dann kommen wir noch so zum Ende jetzt langsam hin, aber doch noch ein paar wichtige Punkte, die mhm. vielleicht auch für die Leute, die zuhören, dann relevant sind. Sie meinten ja am Anfang, fast 10 oder 12 Millionen Leute sind betroffen. Mhm. Oder gerade eben auch für Leute, ja, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Wie wird denn die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt? Wie ist da der mhm. Prozess oder was sind die Voraussetzungen?
Mhm. In Deutschland gibt es spezifische Voraussetzungen für die Beantragung der doppelten Staatsbürgerschaft. Es gibt verschiedene Wege, damit die Menschen Deutscher werden können. Zum Beispiel, es gibt die doppelte Staatsbürgerschaft durch Geburt. Mhm. Zum Beispiel, der Aufenthaltsdauer jetzt mit dem neuen Gesetz dauert nur 5 Jahre. Also mindestens 5 Jahre mäßig Aufenthalt in Deutschland. Mhm. Das wurde reduziert, früher war 8 Jahre, jetzt nur 5 Jahre. Mhm. Sie brauchen auch eine Niederlassung, Erlaubnis, also eine Besitz, ne, hier eine gültige Niederlassung, Erlaubnis zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes auch, das ist auch sehr wichtig. Ne? Und es ist möglich, auch die Doppelstaatsangehörigkeit zu haben durch Abstammung auch. Sie müssen natürlich beweisen, dass die, dass man die Staatsangehörigkeit von den Eltern oder Großeltern erwirbt. Dies ist möglich, wenn die Eltern oder Großeltern unterschiedliche Nationalität haben. Und der andere Weg ist die Doppelstaatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Wir haben darüber schon gesprochen, das ist das neue Gesetz. Mit dem neuen Gesetz kann man bei der Einbürgerung in Deutschland die bisherige Staatsangehörigkeit behalten und mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen. Es gibt andere Wege, auch die Doppelstaatsangehörigkeit durch Heirat. Aufenthalt dauert mindestens 3 Jahre rechtmäßig Aufenthalt in Deutschland. Und dann der andere Weg wäre die doppelte Staatsangehörigkeit durch Investition. Die Investition bedeutet, dass Erbe von Immobilien, Unternehmen oder anderen qualifizierten Anlagen in Deutschland, die zur Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft berechtigen können. Also prinzipiell bis jetzt gibt es 5 Wege. Aber vielleicht, die Mehrheit.
Ja, vielleicht diesen Weg der Einbürgerung ist wahrscheinlich der.
Ist sehr beliebt.
Ist sehr beliebt. Und da meinten Sie ja, dass es, also es braucht auf jeden Fall 5 Jahre des Aufenthaltes hier. Und dann gibt es, glaube ich, noch Sprachvoraussetzungen oder da gibt es so ein paar Punkte, die wichtig sind.
Ja, Sie sollten herrschen natürlich deutsche Sprache, aber jetzt ist nicht so schwierig wie früher. Also Sie müssen nur nachweisen, dass Sie die Stufe Nummer B1 geschafft haben, also nicht zum Beispiel C1. Und Sie sollten natürlich einen Wohnsitz haben, hier in Deutschland, das ist wichtig, dass Sie eine Arbeit haben. Sie müssen natürlich beweisen, dass Sie regelmäßig ein Einkommen haben oder bekommen und dass sie, wenn sie verheiratet sind, also die Prognose ist ein bisschen besser, weil diese familiäre Einkommen spielt auch eine große Rolle. Ja. Das ist auch wichtig und natürlich die normale, ja, also Dokumente, Gebühren, Urkunden, eine Kopie des Pass. Sie brauchen zum Beispiel, aber Sie sollten beweisen, dass Sie die Rente bezahlen. Manchmal Sie haben private Rente, Sie müssen auch beweisen. Es gibt eine Gebühr, also für Erwachsene kostet es 255 Euro, für Kinder 51 Euro. Ne? Sie müssen natürlich diese Gebühr bezahlen. Und wenn Sie geschieden sind oder wichtig sind, natürlich, Sie müssen ein Scheidungsurteil also auch beantragen und, oder genau, hier Kunden auch.
Also viele Punkte, aber,
ja, stimmt.
Aber machbar. Vielleicht nur mit Blick auf die Zeit, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, noch ein Punkt, der auch wichtig war. Welche Herausforderungen gehen mit so einer doppelten Staatsbürgerschaft einher?
Ja, genau. Ja, wir finden, dass es natürlich sehr positiv ist, dass die Leute jetzt 2 Pässe haben können oder mehr noch. Aber es gibt natürlich Herausforderungen. Zum Beispiel, wie sieht aus jetzt die Doppelsteuer? Wo wollen Sie die Leute die Steuer bezahlen? Wenn da hier in Deutschland oder in Heimat, also wo Sie geboren sind? Es gibt momentan leider keine Abkommen für diesen Fall, für die Doppelbesteuerung zwischen Peru und Deutschland. Es gibt keine Abkommen. Also die deutsche Botschaft und die peruanische Botschaft sollten sie also wirklich sich zusammentreffen und darüber sprechen. Das ist auch sehr wichtig. Thema über die Rente auch zum Beispiel. Es gibt momentan auch keine Abkommen, Renteabkommen zwischen Peru und Deutschland. Die Leute wollen wissen, wo können sie die Rente bekommen, wieder hier oder in Peru oder anderen Ländern. Das Problem wegen der Streitbeilegung durch Schiedsverfahren zum Beispiel. Bisher gibt es keine Ausschließungszentrum zwischen der Rechtsanwalt in Lima und Deutschland, sehen Sie. Es gibt natürlich solche Themen. Militärische Dienst auch, genau. Das ist auch,
Das sind sozusagen noch so ein bisschen offene Punkte, die noch geklärt werden müssen mit dem neuen Gesetz. Die Leute auf jeden Fall im Kopf behalten sollten.
Genau. Doch.
Und ja, super, damit müssen wir leider schon zum Ende kommen. Uns rennt die Zeit davon. Okay. Ich möchte mich trotzdem sehr, sehr für dieses Gespräch bedanken. Es war sehr interessant. Ein Punkt, den ich zum Ende noch sagen will, ist, dass es auch die Möglichkeit gibt für Leute, die ihre alte Staatsbürgerschaft abgegeben haben, diese wiederzuerlangen, im Fall von Peru. Nur, dass wir das auch noch erwähnt haben.
Vielen, vielen Dank. Und wir finden uns bei Facebook, Nacionalidad Peruana, Proyecto de Ley. Oder wir haben eine QR oder einfach Website. www.annabelbaperes.com. Wir sind in den Medien und können wir einfach Leute weiterhelfen mit Informationen. Ne?
Genau, sehr okay, wichtig auch, sehr diese wichtig. Kontaktinformation.
Und vielen genau. Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und von allen auch, Variadora, für diese Gelegenheit. Vielleicht komme ich wieder mit anderen Themen auch, es wäre auch interessant.
Ja, ja sehr genau. Gerne. Genau.
Okay, vielen, vielen Dank.
Damit verabschiede ich mich ganz herzlich, bedanke mich auch sehr für die technische Unterstützung. Ja. Bis zum nächsten Mal beim Eine Welt Report bei Radio Lora 92.4. Genau, bis dahin und alles Gute.